Wir beginnen heute Morgen das vierte Kapitel im Hebräerbrief, Vers 1 bis 8, die wahre Lebensruhe in Jesus. Und ich lese auch den 9. Vers noch dazu. So lasst uns nun fürchten, dass wir die Verheißung, einzukommen zu seiner Ruhe, nicht versäumen und unser keiner dahinten bleibe. Denn es ist uns auch verkündigt gleich wie jenen. Aber das Wort der Predigt half jenen nichts, da nicht glaubten die, so es hörten. Denn wir, die wir glauben, gehen in die Ruhe, wie er spricht. Dass ich schwur in meinem Zorn, sie sollten zu meiner Ruhe nicht kommen. Und zwar, da die Werke von Anbeginn der Welt gemacht waren, sprach er an einem Ort von dem siebten Tag so. Und Gott ruhte am siebenten Tag von allen seinen Werken. Und hier an diesem Ort abermals, sie sollen nicht kommen zu meiner Ruhe. Nachdem es nun vorhanden ist, dass etliche sollen zu ihr kommen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dazu gekommen sind, um des Unglaubens willen, bestimmt er abermals einen Tag nach solcher langen Zeit und sagt durch David, heute, wie gesagt ist, heute, so ihr seine Stimme hören werdet, so verstocket eure Herzen nicht. Denn so Josua sie hätte zur Ruhe gebracht, würde er nicht hernach von einem anderen Tag gesagt haben. Darum ist noch eine Ruhe vorhanden, dem Volke Gottes. Die bessere Ruhe oder die wahre Lebensruhe in Jesus Christus soll hier wieder der Gemeinde der Gläubigen aus den Juden deutlich gemacht werden. Israel hatte zwar einen irdischen Platz für ihr Wandeln vor Gott und Handeln und den Gottesdienst bekommen, soll aber nun erkennen, dass die Einnahme dieses Ortes, Eretz Israel, das Land Israel, noch nicht die wirkliche und wahre Ruhe ist. Es gibt eine materielle Ruhe, die wir auch persönlich kennen in dieser Welt, aber auch eine geistliche Ruhe in der Herrlichkeit Gottes, eine Ruhe, die sich schon bezeugt vom Himmel her durch den Heiligen Geist in den Menschen des Glaubens. Der Gemeinde sollte also deutlich bleiben, hier besonders den Hebräern, dass der Schwur Gottes, was er geschworen hat, als das Volk ungehorsam war und immer wieder murrte, der Schwur Gottes über diesem Volk, das aus Ägypten zog, sie nicht zur Ruhe kommen zu lassen, das irdische Land betraf und nicht das ewige. Sonst hätte Gott nicht durch David erneut von einer Ruhe gesprochen, nachdem Israel ja bereits im Lande Israel gewesen ist, im Lande Kanaan. Erst viele Jahrhunderte danach sprach Gott noch einmal durch seinen Geist, durch König David, heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket euer Herz nicht. Mose sagte zwar, ich lese 5. Mose 12, 9 bis 10, im Blick auf den Schwur des lebendigen Gottes über Israel, das immer wieder murrte, ihr seid bisher noch nicht zur Ruhe gekommen, noch zu dem Erbteil, das dir der Herr dein Gott geben wird. Ihr werdet aber über den Jordan gehen und in dem Lande wohnen, das euch der Herr euer Gott wird zum Erbe austeilen. Und er wird euch Ruhe geben von allen euren Feinden um euch her und ihr werdet sicher wohnen. Mose spricht also von einem irdischen Land, von einer irdischen Ruhe, zu der ja viele nicht kommen sollten und auch nicht gekommen sind. Im Psalm 95, also viele hundert Jahre, über 400 Jahre später, wird dieses Wort, was wir im Hebräerbrief lesen, diese Aufforderung zur Ruhe, zur wirklichen Ruhe zu kommen, erst nochmal ausgesprochen. Da heißt es dann in Vers 7, denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Heute, so ihr seine Stimme höre, so verstocket euer Herz nicht, wie zu Meribah geschah, wie zu Massa in der Wüste. Es wird zwar auf das Geschehen, das damalige Geschehen, Bezug genommen, aber es geht über die irdische Ruhe hinaus, weil bereits das Volk Israel schon in dem Lande war, das verheißen wurde, wo ihm alle, die gemurrt hatten, in der Wüste nicht hinkommen konnten. Aber nun sollten sie neu aufmerken, weil eine andere Ruhe noch vorhanden ist, dem Volke Gottes. Israel sollte das Ziel der himmlischen Ruhe kennenlernen und erreichen. Und das soll ja Gemeinde Jesu auch erfahren. Wir haben es erfahren durch die Wiedergeburt, dass wir zur Ruhe gekommen sind von den Problemen unseres Lebens. Wir sind innerlich zur Ruhe gestellt vom Himmel her in dieser Zeit, bis dass wir dann auch die gänzliche Ruhe in der ewigen Herrlichkeit genießen werden, frei von der äußeren Unruhe um uns herum. Die wahre Ruhe muss sich also auch auf die Werke beziehen. Auf die Werke beziehen können, so wie Gott auch am siebenten Tag ruhte von seinen Werken. Also auch damit muss es dann Schluss sein. So lesen wir in 1. Mose 2, Vers 2. Wir wollen immer wieder den Schriftbeweis suchen. Schon Vers 1, also ward vollendet der ganze Schöpfungsbericht, Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer. Und so vollendete Gott am siebenten Tag seine Werke, die er machte, und ruhte am siebten Tag von allen seinen Werken, die er machte. Also eine Ruhe, wo auch die Werke beendet sind. Es ist noch eine Ruhe vorhanden, die höher ist als diese Ruhe, dass man ein Land gefunden hat, in dem man wohnen darf und beschützt wird vor den Feinden, die einen ständig verfolgen und umbringen wollen. In dem Land Gottes sollte Israel ja eine gewisse äußere Ruhe finden, um Gott in dieser Ruhe zu dienen. Aber es geht um eine höhere Ruhe, so wie im ganzen Hebräerbrief immer um das Bessere, um das Höhere, um das Wichtigere, was das Untergeordnete mit einbinden soll, wie bei dem Gottesdienst des alten Bundes, der nicht aufgehoben wurde, sondern eingebunden wurde in das Bessere, fortgeführt wurde zum Besseren. Und somit ist also eine bessere, eine höhere Ruhe noch vorhanden, die in sich sogar die Ruhe von den Werken birgt. So lesen wir also in Offenbarung 14 auch dazu, das ist ja diese Zeit, Offenbarung 13, wo es starke Wirrnisse auf dieser Erde geben wird, im antichristlichen Reich, viele Bedrängnisse über die Gläubigen, die dann noch vorhanden sind, kommen werden. Aber zu ihnen wird gesagt, selig sind, Offenbarung 14, Vers 13, die Toten, die in dem Herrn sterben von nun an. Ja, der Geist spricht, dass sie ruhen von ihrer Arbeit, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Sie gehen ein zu der besseren Ruhe, wo man auch ruht von den Werken, von der Arbeit. Somit ist deutlich, dass Mose, danach Josua, das Volk Israel nicht zu der wirklichen, wahren Ruhe geführt haben, sondern allein in dem Messias Jesus Christus diese wahre Ruhe geschenkt worden ist. Die Urgemeinde, also sonderlich aus den Juden, sollte das bemerken. Sie sollte nicht wiederum eine materielle Ruhe suchen, die alle äußeren Fragen löst, sondern beständig bleiben im Glauben an Jesus Christus, an den Messias, wo diese übergeordnete, die himmlische Ruhe stattfindet. Wo auch ein Ruhen von den Werken, und ich komme noch darauf zurück, stattfindet. Ruhe bedeutet ja Sorgenfreiheit. Ruhe ist Sorgenfreiheit. Doch das Leben in der materiellen Welt und ja zugleich in der vergänglichen Welt ist ja von Sorgen nicht frei. Es muss eine ständige Erneuerung in der materiellen Welt geschehen. Das sehen wir auch in der Natur. Ja, Sommer, Winter, Frühling, der Herbst. Alle Jahreszeiten müssen durchwandert werden, immer eine Erneuerung zum Frühjahr hin. Alle Dinge, die wir anfassen, verbrauchen sich, müssen erneuert werden. Da muss mal ein neuer Tisch her, ein neuer Stuhl her, neue Gardine her, neue Kleidung her. Wir können das nicht einmal geordnet haben, jetzt haben wir Ruhe. Sondern das muss immer wieder erneuert werden. Die Wohnung muss immer wieder sauber gemacht werden. Wäre schön, wenn wir so nur einmal sauber machen brauchten und das reicht fürs ganze Leben. Aber es ist eine ständige Unruhe da. Wir ruhen noch nicht von den Werken. Immer wieder holt die neuen Dinge angreifen, die die alten ersetzen sollen. Der Schreiber des Hebräerbriefes wollte den Gläubigen also deutlich machen, dass sie nicht abermals die Ruhe für das Leben in der materiellen Welt suchen oder in der Wiederherstellung des Landes und Staates Israel, so wie damals ja Israel unter der römischen Herrschaft leben musste. Sie suchten die Befreiung von den äußeren Feinden und erhofften sich dadurch eine gewisse Ruhe. Wir haben es uns gesagt aus den Reden der Emmaus-Jünger. Es war auch in den Reden der Jünger schlechthin immer wieder zu hören, wann wirst du dein Reich aufrichten? Wirst du uns befreien? Befreien von den Fremdmächten? Wie geht das zu? Darin sollte Israel, die Urgemeinde, nicht mehr ihre Ruhe suchen, sondern sie sollten die Ruhe, die sie in Jesus gefunden haben, im Heiligen Geist festbehalten. Denn dieser Geist Gottes, so steht das auch in 2. Timotheus 1,7, ist ja nicht ein Geist, der Furcht verbreitet. Furcht bringt immer Unruhe mit sich, sondern wir haben empfangen den Geist der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der Ruhe. Der Ruhe. Daran sollen wir festhalten. Oder auch in Apostelgeschichte 2,26, ein Zitat aus Psalm 16, wo es um die Auferstehung Jesu geht und wo diese Hoffnung der Ruhe ausgedrückt wird, dass auch der Leib ruhen wird in Gottes Hand. Dass diese Unruhe aufhört durch den Glauben an Jesus Christus. Ich lese mal aus dieser Predigt, der Pfingstpredigt, den Vers 24 bis 26. Gott hat diesen Messias Jesus auferweckt und aufgelöst die Schmerzen des Todes, wie es denn unmöglich war, dass er sollte von ihm gehalten, festgehalten werden. Denn David, und das ist Zitat aus dem Psalm 16, spricht von ihm: Ich habe den Herrn alle Zeit vorgesetzt vor mein Angesicht, denn er ist an meiner Rechten, auf dass ich nicht bewegt werde. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge freut sich, denn auch mein Fleisch wird ruhen. Ruhen in der Hoffnung. Das ist die höhere Ruhe, die schon hier auf Erden im Glauben an Jesus Christus beginnt und festgehalten werden soll. Dass auch mein Fleisch ruht in der Hoffnung. Das heißt, von gewissen Werken der Hoffnungslosigkeit weggenommen ist, und im Blick auf Jesus Christus, der nun die neuen Werke in mir vollführt, ruhen kann. Das ist eine neue Ruhe. Wenn also auch die Sammlung Israels, wir kommen ja immer wieder zu der Urgemeinde aus den Juden zurück, wenn die Sammlung Israels aus allen Nationen Gottes Willen entspricht. Gemäß Ezekiel 37 zum Beispiel besteht darin dennoch nicht die wirkliche, wahre, von Gott verheißene Ruhe für die Seele. Erst wenn der Geist Gottes das Volk beseelt, dann wird die rechte Ruhe vorhanden sein. In Hesekiel 37, ich lese mal einige Verse daraus, wird ja gesagt, dass Hesekiel weissagen soll, dass die Totengebeine zusammenkommen aus den Nationen wieder nach Israel. Aber was Entscheidendes muss geschehen, damit es zur wirklichen Ruhe kommt. Ich lese mal ab Vers 1. Des Herrn Hand kam über mich, und er führte mich hinaus im Geist des Herrn und stellte mich auf ein weites Feld voller Totengebeine. Und er führte mich allenthalben dadurch, und siehe, des Gebeins lag sehr viel auf dem Feld, und siehe, sie waren sehr verdorrt. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, meinst du auch, dass diese Gebeine wieder lebendig werden? Und ich sprach, Herr, das weißt du wohl. Und er sprach zu mir, weissage von diesen Gebeinen und sprich zu ihnen, ihr verdorrten Gebeine, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr von diesen Gebeinen. Siehe, ich will einen Odem in euch bringen, dass ihr sollt lebendig werden. Ich will euch Adern geben und Fleisch lassen über euch wachsen und euch mit Haut überziehen und will euch Odem geben, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Und ich weissagte, wie mir befohlen war, und siehe, da rauschte es, als ich weissagte, und siehe, es regte sich, und die Gebeine kamen wieder zusammen, ein jegliches zu seinem Gebein. Und ich sah, und siehe, es wuchsen Adern und Fleisch darauf, und sie wurden mit Haut überzogen, es war aber noch kein Odem in ihnen. Bis hierher wird also eine Wiedersammlung Israels aus den Gräbern der Nationen beschrieben. Sie werden dort herausgeholt, zusammengefügt, Stamm für Stamm, wieder zusammengebracht in das Land der Verheißung. Aber das bedeutet nicht die Ruhe, die sie einnehmen sollen. Es war noch kein Odem in ihm. Und das ist der Heilige Geist, der noch in sie kommen wird, durch die Erweckung, und dann werden sie zur rechten Ruhe geleitet. Und wer den Heiligen Geist schon empfangen hat, hat bereits das Angeld für die himmlische Ruhe in sich. Ab Vers 11 weiter. Und er sprach zu mir, du Menschenkind, diese Gebeine sind das ganze Haus Israel. Siehe, jetzt sprechen sie zwar, unsere Gebeine sind verdorrt und unsere Hoffnung ist verloren und es ist aus mit uns. Darum weissage und sprich zu ihnen. So spricht der Herr, siehe, ich will eure Gräber auftun und will euch, mein Volk, aus denselben herausholen und euch ins Land Israel bringen. Und ihr sollt erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich eure Gräber geöffnet und euch, mein Volk, aus denselben gebracht habe. Und ich will meinen Geist in euch geben, dass ihr wieder leben sollt, und will euch in euer Land setzen und sollt erfahren, dass ich der Herr bin. Ich rede es und tue es auch, spricht der Herr. Also hier werden zwei Kriterien aufgezeigt. Einmal die Sammlung in das Land Israel, aber die Notwendigkeit, zur wirklichen Ruhe durchzudringen durch die Gabe des Heiligen Geistes. Es ist noch eine andere Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Und der Urgemeinde wurde gesagt, an dieser Ruhe haltet fest heute, so ihr seine Stimme hört, verstocket euer Herz nicht, sondern lasst diese Ruhe, diese himmlische Ruhe in euch wohnen, bis dass ihr sie gänzlich auch äußerlich einnehmt. Das Friedensreich Gottes auf Erden soll nur ein erneutes Heilsgefäß sein, ein Zugang zum wahren Heil für die, die noch außerhalb der Gnade wandeln, denn im tausendjährigen Reich werden sich auch viele, viele Menschen bekehren. Nicht nur, dass jede Nation einmal im Jahr eine Abordnung hinauf nach Jerusalem schicken muss, zum Laubhüttenfest, um Gott in Christus die Ehre zu geben, sondern es werden auch viele von Israel als Missionare unter die Nationen gesandt, dass sie einladen zum Leben mit Gott in seinem Reich. Viele werden noch hinzukommen, um die wahre Ruhe, nicht nur das äußere Friedensreich zu genießen, sondern die wahre Ruhe kennen zu lernen. Israel erkennt den Messias und kommt durch seine Annahme, durch die Gabe des Heiligen Geistes zur Ruhe. In Sacharja 12, Vers 10 lesen wir ja auch von dieser Erweckung. Da heißt es, über das Haus David und über die Bürger zu Jerusalem will ich dann ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets, und sie werden mich ansehen, welchen sie zerstochen haben, und werden um ihn klagen, wie man klagt um ein einziges Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um ein erstes Kind. Zu der Zeit wird große Klage sein zu Jerusalem, wie die war bei Hadad-Rimmon im Felde Megiddos. Und das Land wird klagen, ein jegliches Geschlecht besonders. Und dann werden die Geschlechter aufgezählt. Dann heißt es in Kapitel 13, Vers 1, zu der Zeit wird das Haus David und die Bürger zu Jerusalem einen freien, offenen Brunnen, Born, Quell haben gegen die Sünde und Unreinigkeit. Und das ist Ruhe. Nicht mehr, wie wir es uns auch in den letzten Stunden gesagt haben, der Sünde dienen zu müssen. Nicht mehr dem Gesetz der Sünde unterworfen sein zu müssen. Das ist Ruhe. Es ist eine Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Eine übergeordnete Ruhe, eine wahre Ruhe, die unvergänglich ist. Die nicht mit einem materiellen Land, sondern mit der ewigen Heimat im Himmel zu tun hat. Die Befreiung von Sünde und die Führung auf dem Weg des Lebens durch den Messias Jesus Christus führt zu dieser besseren, und das Wort müssen wir immer wieder im Hebräerbrief betonen, besseren und wahren Ruhe in Ewigkeit. Hier verstehen wir auch diese Worte des Herrn Jesus viel besser, die er sagte in Matthäus 11, Vers 29. Wir kennen dieses Wort schon auswendig, aber oftmals nicht die tiefere Bedeutung, die dahinter steht. Wir sehen es manchmal zu materiell, aber hier ist die geistliche Ruhe gemeint, von der Herr Jesus spricht und sagt, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele. Ihr kommt dann in die ewige Ruhe hinein. Die ewige Ruhe, die euch unabhängig macht von dem Kampf gegen die Sünde. Die euch in den Bereich der himmlischen Sphäre bringt, wo dieser Kampf aufgehört hat. Es ist eine Ruhe unter dem Joch Christi vorhanden. Denn in ihm ist die Ruhe und mit ihm ist die Ruhe. In ihm ist der Himmel, mit ihm ist der Himmel und somit auch in uns. Es ist eine ewige Ruhe vorhanden. Und daran wurde die Urgemeinde erinnert. Diese jüdische Gemeinde stand zwischen der Erfüllung der irdischen Verheißung für das Volk und der himmlischen Verheißung. Die Pharisäer, und Pharisäer ist ja manchmal als Schimpfwort benutzt worden, aber die Pharisäer in Wahrheit waren das positive Zünglein an der Waage in Israel. So wie heute die ultraorthodoxen Juden im Grunde genommen das positive Zünglein an der Waage sind. Warum? Weil sie immer den Finger auf die Gebote Gottes legen und sagen, wir müssen sie einhalten. In Israel wäre sonst vielleicht in dem sozialistischen Israel nie der Schabbat eingeführt oder gehalten worden. Der würde vielleicht so nur eingehalten wie bei uns der Sonntag, wo alles Mögliche gemacht wird, Fußball gespielt wird, aber nicht auf Gottes Wort geachtet wird. Diese haben aber darauf geachtet, dass der Schabbat in Israel eingehalten wird. Und gerade auch da, wo sie wohnen, kein Kino, kein Autofahren, Schabbat heißt Ruhe, muss Ruhe sein, Besinnlichkeit vor Gott. Dafür haben diese gesorgt. dass das in Israel so ist. Ja? Und die Pharisäer sahen aber die erfüllte göttliche Ruhe in der Erfüllung der irdischen Segensverheißung. Sie dachte natürlich, wenn wir das alles beobachten und wenn es ganz still ist hier im Lande Israel, dann sind wir schon in dieser Ruhe. Land, Stadt Jerusalem, Tempel, Freiheit von den Feinden, Einhalten der göttlichen Gebote. Dadurch empfangen wir ja materiellen, persönlichen Segen und wir sind in der Ruhe. Das war so diese Vorstellung. Deswegen peinlich genau, ihr müsst den Zehnten geben, sogar von Knoblauch und Minze, damit wir zur Ruhe kommen, damit wir unter dem breiten Segen Gottes stehen können. Aber es sollte gesagt werden, es ist noch eine andere Ruhe vorhanden. Die Vorstellung der Pharisäer, die alles peinlich genau beachten wollten und somit ja auch dem Volk Israel helfen wollten, in der Nähe Gottes zu leben, basiert ja auf dem, was Gott im 5. Mose 28 sagte. Materielle Segen im Leben des Einzelnen ist ein Aushängeschild für zur Ruhe gekommen vor Gott. So steht es hier. Und jetzt suchten sie den materiellen Segen überall im Land, in der Stadt, bei dem Einzelnen. Da steht nämlich, ich lese es mal vor, 5. Mose 28. Wenn du der Stimme des Herrn deines Gottes gehorchst, wird es dir gut gehen und du kommst zur Ruhe. Und du hältst und tust alle seine Gebote, die ich dir heute gebiete, so wird dich der Herr dein Gott zum Höchsten machen über alle Völker auf Erden. Es wird ganz wunderbar und ruhig. Und werden über dich kommen alle diese Segen und werden dich treffen, darum, dass du der Stimme des Herrn deines Gottes bist gehorsam gewesen. Gesegnet wirst du sein in der Stadt, gesegnet auf dem Acker, gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes, die Frucht deines Landes, die Frucht deines Viehs, die Früchte deiner Rinder, die Früchte deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein, wenn du eingehst. Gesegnet, wenn du ausgehst. Und der Herr wird deine Feinde, die sich wider dich auflehnen, vor dir schlagen. Durch einen Weg sollen sie ausziehen wider dich und durch sieben Wege vor dir fliehen. Der Herr wird gebieten dem Segen, dass er mit dir sei in deinem Keller und in allem, was du vornimmst, und wird dich segnen in dem Land, das dir der Herr dein Gott gegeben hat. Der Herr wird dich ihm zum heiligen Volk aufrichten, wie er dir geschworen hat, darum, dass du die Gebote des Herrn deines Gottes hältst und wandelst in seinen Wegen, so dass alle Völker auf Erden werden sehen, dass du nach dem Namen des Herrn genannt bist und werden sich vor dir fürchten. Was für eine Verheißung. Das heißt doch Lebensruhe, lebenssatt. Diese Ruhe suchten sie und forderten natürlich peinlich genau die Einhaltung der Gebote, der Gesetze ein, damit sie zu der gewünschten Ruhe kämen. Das steckte in dem Volke Israel drin. Wahrer Gottesdienst, um zur Ruhe zu kommen. Wir können an dem materiellen Segen ablesen, wie weit wir schon in die Ruhe eingetaucht sind. So schien ja auch in Lukas 12 der reiche Kornbauer zur Ruhe gekommen zu sein. Der hatte ja eine unglaubliche Ernte gemacht. Die konnte er gar nicht für sich allein verarbeiten. Er musste neue Häuser bauen. Wir lesen da in dem 12. Kapitel, Jesus gab dieses Gleichnis. Ein reicher Mensch, der das Feld wohl bestellt hatte und das Feld wohl trug. Er dachte bei sich selbst, was soll ich tun mit dieser großen Ernte? Ich habe nicht, da ich meine Früchte hinsammle. Und er sprach, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will dreinsammeln alles, was mir gewachsen ist und meine Güter. Und ich will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast nun einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe. Iss, trink und habe guten Mut. Ich bin zur Ruhe eingegangen. Bin doch so reich. Die Segnungen des Herrn haben mich gesegnet. Und das ist die Ruhe. Danach schaute also auch das jüdische Volk aus. Und zum Teil tun wir das ja auch in unserer Zeit. Aber sie waren aufgefordert, Gott zu gehorchen, damit sie Reichtum kriegen, volle Genüge haben. Und jetzt augenscheinlich, dieser Mann hatte das ja. Aber was steht weiter von ihm geschrieben? Gott sprach aber, du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Und wes wird's sein, das du bereitet hast? So geht es, wer sich Schätze sammelt und ist aber nicht reich in Gott. Hat also nicht die bessere Ruhe empfangen, die höhere Ruhe. Und so sollte die Gemeinde im Glauben gestärkt werden. Haltet fest an der höheren Ruhe. Heute, wo ihr seine Stimme hört, verstocket die Herzen nicht. Es ist diese höhere Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Um das geht es. Nicht der materielle Reichtum, sondern der Herzensreichtum ist entscheidend. Gleichfalls prallen die Aussagen der irdischen und himmlischen Ruhe in der Begebenheit und in dem Gespräch der Rede Jesu mit dem reichen Jüngling aufeinander. Matthäus 19 lesen wir mal dazu in diesem Blickfeld. Ab Vers 16. Da trat einer zu ihm und sprach, guter Meister, was soll ich Gutes tun, dass ich das ewige Leben möge haben? Jesus sprach zu ihm, was heißt du mich gut? Niemand ist gut, denn der einige Gott. Willst du aber zum Leben eingehen, dann halte die Gebote. Ja, da sprach er zu ihm, welche denn? Jesus sagte, du sollst nicht töten, sollst nicht Ehe brechen, sollst nicht stehlen, sollst nicht falsch Zeugnis geben, ehre Vater und Mutter, und du sollst deinen Nächsten lieben als dich selbst. Da sprach der Jüngling zu ihm, das habe ich gehalten, von meiner Jugend auf. Was fehlt mir noch? Er hätte auch sagen können, das kannst du an meinem Reichtum sehen. Ich bin reich, hab viel, denn ich habe das alles gehalten. Ich bin da zur Ruhe eingegangen. Jesus sprach zu ihm, willst du vollkommen sein und wir übertragen das wirklich zur Ruhe eingehen? Dann gehe hin und verkaufe, was du hast, gib's den Armen, dann wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Dann wirst du wirklich zu der besseren Ruhe eingehen. Und dann wirst du wirklich das haben, was dich auch innerlich in deiner Seele zur Ruhe bringt. Da der Jüngling das Wort hörte, ging er betrübt von ihm, denn er hatte viele Güter. Ja, in Israel selbst ein Aushängeschild des Segens. Des Segens für fromme Leute. Wer fromm war, wurde reich. Aber es reichte nicht aus, um die höhere Ruhe zu erlangen. Gib es ab und verlass dich ganz auf den lebendigen Gott. Denn wer nur mit der irdischen Ruhe umgeben ist, wird schwer ins Himmelreich kommen. So steht es im nächsten Vers. Ein Reicher wird schwer ins Himmelreich kommen. Verkaufe alles, was du hast und folge mir, dem Messias, nach. Da, wo die Befreiung von menschlichen Werken hin zu den Werken aus Gott geschieht, da findet die bessere Ruhe statt. Dort ruhen wir aus von unseren Werken, weil dann die Werke Gottes an die Stelle treten. Wir ruhen von unseren Werken und da verstehen wir wiederum, noch besser, Johannes 15, Vers 5. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Das heißt, ihr könnt ruhen von euren Werken. Ich werde in euch tun, was nötig ist. Dann seid ihr echt in der Ruhe, in der geistlichen Ruhe, die schon hier auf Erden beginnt, die festgehalten werden muss und die in der Ewigkeit in Vollkommenheit stattfindet. Gott macht alles in allem. Wir ruhen von den eigenen Werken. Das eigene ist da nicht mehr gefragt, sondern das, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Das ist gefragt. Ich ruhe von den eigenen Werken. Da fängt die wirkliche Ruhe an. Da fängt nämlich die Sorgenfreiheit an. Da fängt die Gelassenheit an. weil die Verantwortung über mein Leben der Messias übernommen hat, Jesus Christus, und nicht mehr ich. Da komme ich wirklich zur Ruhe. Da brauche ich mich nicht mehr zu rechtfertigen, egal was die Menschen über mich denken. Dann müssen sie sich an meinen Herrn halten, mit ihm reden. Ich bin zur Ruhe gekommen. Er wird ihnen sagen, warum das oder das so oder so ist. Der himmlische Segen in der himmlischen Ruhe beweist sich nicht notwendigerweise in den sichtbaren irdischen Segnungen und Gaben, wie es ja in dem Wohlstandsevangelium auch in unserer Zeit proklamiert wird. Wir sprachen von Korea. Da gibt es ja auch eine der größten Pfingstgemeinden der Welt. Denn das ist ja immer so, wo die Gemeinde Jesu wächst, da wächst auch die Gemeinde der Finsternis daneben. Und da gibt es das Wohlstandsevangelium, in dem man einfach sagt, ein Christ muss wohl bemittelt sein mit Gütern, sonst ist er falsch. Ein Christ, der arm ist, ist kein richtiger Christ. Und dann ging man ja dort so weit, dass man sagt, du musst einfach von Gott diesen Segen fordern. Und da, weil man ja wohl in dieser Region sehr viel Fahrrad fährt, ist man beim Fahrrad stehen geblieben und sagt, du musst Gott von Gott ein Fahrrad erbitten. Aber vergiss nicht die Farbe dazu zu sagen. Du wirst es bekommen. Und das ist das Aushängeschild, dass du ein echter Christ bist. Das Wohlstandsevangelium. Die wahre Ruhe in Christus beweist sich nicht darin, unbedingt. Sie kann auch als Begleiterscheinung diesen materiellen Segen haben, aber muss ihn nicht haben, denn Epheser 1, Vers 3, haben wir ja auch schon gelesen in diesen Tagen, steht, dass wir reich geworden sind und gesegnet mit allerlei geistlichem Segen in himmlischen Gütern, nicht in irdischen Gütern, durch Christum. Das ist der neue Reichtum der wahren Ruhe. Und die Begleiterscheinungen können dann auch noch materielle Segnungen sein. Oder Galater 5, Vers 22. Das ist der geistliche Segen. Die Frucht, die da lautet Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Glaube, Sanftmut, Keuschheit. Das ist himmlischer Segen, der uns wirklich zur Ruhe kommen lässt. Und die soll eingenommen und festgehalten werden. Gott beschränkt sich bei denen, die in die himmlische Ruhe eingegangen sind, auf den notwendigen, und das ist wirklich so wahr, notwendigen irdischen Segen. Es gibt Brüder und Schwestern, die sind materiell sehr reich. Aber wenn sie dem Herrn folgen, ist dieser in unseren Augen übergroße Reichtum ein notwendiger Segen für sie. Warum? Weil sie zugleich die Gabe bekommen haben, damit gut umgehen zu können. Sie haben es, als hätten sie es nicht. Und sie können geben. Andere, die so viel hätten wie diese, haben die Befähigung nicht. Es würde ihnen schaden. Darum das Wort notwendig ist unterschiedlich zu sehen. Bei dem einen ist es notwendig, dass er im Monat 1.000 Euro hat. Bei dem anderen ist es notwendig, dass er 10.000 oder 100.000 hat. Weil er die Gabe bekommen hat, damit umzugehen vor Gott in richtiger Weise. Ich freue mich immer wieder über das Zeugnis eines Glaubensbruders, der ein Unternehmer, ein erfolgreicher Unternehmer gewesen ist und zum Teil ja auch noch ist, der überall neue Firmen gründen konnte und Menschen einstellte, die er in Wahrheit nicht brauchte, aber ihm trotzdem eine Arbeitsstelle geben wollte. Er sagte mal einmal zu mir, weißt du, wir können ja doch nur essen und trinken. Wenn es danach ginge, dass ich nur für mich sorge, dann könnte ich den Laden schließen, kann den ganzen Tag Golf spielen gehen. Aber die Angestellten sind nicht für mich da, sondern ich für sie. Ich muss Rechenschaft ablegen vor Gott für sie. Ich muss sie umsorgen. Und dann hat er sich ein Haus mit einem schönen Schwimmbad gebaut. Da sage ich, ja, ist ja wunderbar und da ist ja für euch. Nein, da gehen die Mitarbeiter rein und schwimmen. Er sagte, kann ich doch nicht nur für mich machen. Dann denken die, ich hebe mich ab von ihnen. Ich bin für sie da. Und dann kommt einer und sagt, hast du nicht eine Arbeit? Ja, was kannst du denn? Er braucht Leute, die in der Maschine stehen. Kannst den Pinsel halten? Ja, na gut, dann fang mal an, die Wand anzustreichen da, nicht? Und dann, ja, den brauche er eigentlich nicht. Aber er stellt ihn ein und bezahlt ihn. Weil er seine Verantwortung vor Gott hat. Und dann waren wir in der Zionshalle bei der Einweihung und da hatte er damals dann so einen schönen roten Mercedes. Und unser, es war nach der Einweihung, da waren ja unsere Jungs dann schon geboren. Und dann ging auch der Älteste auf dem Mercedes dazu und fasste ihn an. Und wir sagten, fass ihn nicht an und so weiter. Da kommt nachher ein Kratzer rein und so. Und dann sagt er, ach weißt du, das ist doch nur Blech, dann lass den doch da anfassen. Ja. Haben, als hätte man es nicht. Ich habe als Junge was anderes erlebt. Da habe ich eine geschallert gekriegt von meinem Nachbarn im Hause. Der hatte da, da gab es in dieser Zeit noch nicht so viele Autos. In den 50er Jahren, wer ein Auto vor der Tür hatte, war schon was Besonderes. Und wir Jungs guckten natürlich dann auch um dieses Auto herum dort mal anfassen. Dann kam der, du fasst das nicht an und hat einen geschallert. Ja. Und plötzlich, dann sagte ich zu meinem Jungen, darfst du nicht anfassen, so ein schönes Auto. Mach's doch nur Blech, kannst du anfassen. Komm hier, patsch, patsch, rauf, ja. Der hatte das, ohne daran zu hängen. Und er tat und tut bis zum heutigen Tag unglaublich viel Gutes mit diesem Geld. Er kann das. Deswegen, Gott teilt aus nach der Notwendigkeit. Bei diesem ist das notwendig, beim anderen anderes. Und das sagt der Herr Jesus auch für die Begleiterscheinung in diesem Leben, Matthäus 6, 25. Und spricht dort zu seinen Jüngern, dass sie nicht mehr sorgen sollen. Sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen, trinken werdet. Auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist denn nicht das Leben mehr, denn die Speise, und der Leib mehr, denn die Kleidung? Mit anderen Worten, wenn ihr in der höheren und besseren Ruhe seid, sorgt euch nicht mehr um das andere, dann seid ihr nämlich nicht mehr in der Ruhe, wenn ihr wieder anfangt zu sorgen. Dafür wird auch gesorgt. Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheune. Und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel besser als sie? Und in Vers 34, darum sorgt nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage habe. Und in 1. Timotheus noch dazu, im Blick auf die irdischen Segnungen, die uns auch begleiten können, in dem richtigen Maß und auch sollen. 1. Timotheus 6, Vers 8. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, dann lasst uns genügen. Nahrung und Kleidung, dann lasst uns genügen. Also hier ist noch nicht mal das Fahrrad mit eingeschlossen, noch nicht mal die BVG-Karte und vieles andere mehr. Weil Gottesdienst findet nicht da statt, wo wir immer meinen, sondern an dem Ort, wo wir sind. Und an dem Ort, wo wir sind, brauchen wir eigentlich nur Nahrung und Kleidung. Wir brauchen uns ja nicht mal wegzubewegen. Weil in der oberen, in der herrlichen Ruhe, im Geiste Gottes, der Gottesdienst überall, wo wir uns befinden, stattfindet. Gott ist nicht daran gelegen, dass wir spazieren gehen. Aber es kann auch sein, deswegen steht ja hier, denn die wollen, die da reich werden wollen, die fallen in Versuchung und Stricke und viel törichte und schädliche Lüste, welche versenken die Menschen ins Verderben und Verdammnis. Geiz ist eine Wurzel alles Übels, das hat etliche gelüstet und sind vom Glauben irregegangen und machen sich selbst viel Schmerzen. Und an anderer Stelle steht, und wenn dir Reichtum, also mehr als du brauchst, zufällt, häng ja nicht dein Herz daran. Häng ja nicht dein Herz daran. Es gab Zeiten, auch in unserem Leben, wo wir mal erstaunlicherweise über den Monatsbedarf plötzlich mehr hatten. mir hatte. Oh, da fängt man an zu überlegen, was man damit macht. Wie man das einsetzen könnte. Was man sich da kaufen könnte, anzapfen könnte. Ja, fängt man plötzlich an. Und wenn man das dann gemacht hat, seine eigenen Ideen umgesetzt hat, dann kann man sehr schnell mal wieder in die Senke kommen. Wo der Herr zeigt, so geht's ja nicht. Dieses Meer musst du auch vor mir verwalten. Hänge dein Herz nicht daran. Sei nicht versucht, dir jetzt deine eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern nutze das Meer dazu, um nach meinen Maßgaben es da einzusetzen, wo nötig. Ja, das ist immer wichtig. Es ist sehr gefährlich. Der Herr will also, dass wir uns genügen lassen an dem, was dort ist, und dass wir, wenn wir mehr haben, auch in der Verantwortung vor ihm dies verwalten. Immer in der oberen Ruhe bleiben. Diese Ruhe, die uns durch die Gnade Gottes in Jesus Christus frei geschenkt ist, soll niemand verpassen, niemand versäumen, niemand soll daran vorbeigehen. Alle, die sie empfangen haben, sollen sie nie mehr preisgeben. Nie mehr preisgeben. Wer einmal Jesus und diese Ruhe kennengelernt hat, soll nicht mehr Rückschau halten. Er soll bei ihm bleiben. Komme, was will. Die Urgemeinde aus den Juden wurde dahingehend gewarnt. Es ist noch eine andere Ruhe vorhanden. Ihr habt sie geschmeckt. Und das Volk, wo ihr hin zurückschaut, ob ihr nicht auch wieder in den Gottesdienst zurückverfallt, soll eigentlich auch zu der neuen Ruhe kommen. Bitte keine Rückschau. Bleibt in dieser Ruhe. Wie es also für diese Urgemeinde im ersten Jahrhundert zu Jerusalem eine Mahnung war, ist es ja auch für die heidenchristliche Gemeinde eine Mahnung, in dieser Seelenruhe durch Jesus Christus zu bleiben und sich nicht mehr den äußeren Glaubenserfahrungswerten in erster Linie zu überlassen. Nicht Wohlstand, nicht Gesundheit, nicht gefühlsmäßiges Wohlempfinden, Zeichen oder Wunder sind ein Beweis für die bessere ewige Ruhe, sind ein Beweis dafür, dass ich sie empfangen habe, sondern Gewissheit der Sündenvergebung. Gewissheit, Gerechtigkeit empfangen zu haben, die vor Gott gilt. Gewissheit des Geschenkes des ewigen Lebens, in der Gegenwart Gottes leben zu dürfen. Das ist der Beweis, die ewige Ruhe empfangen zu haben. Eine neue Kreatur zu sein. Das Alte ist vergangen. Alles ist neu geworden. Die Freudigkeit im Herzen zu haben auf die Wiederkunft Jesu. An dem Tag Jesu nicht zu Schanden werden zu müssen. Das ist der Beweis, in die ewige Ruhe schon hier durch den Heiligen Geist eingegangen zu sein. Niemand soll diese Ruhe versäumen, auch die nicht, die vielleicht noch in der Ferne leben. Das Volk Israel, das nur zur ersten Ruhe, materiellen Ruhe gekommen ist, soll diese ewige Ruhe nicht versäumen. Es soll weitergeführt werden, bis dahin, dass die übergeordnete, bessere Ruhe auch unter ihnen Raum greift. Und wir lesen erstaunlicherweise, und das sage ich zum Schluss, erstaunlicherweise in den Sendschreiben, dass sich die Bitte um Ruhe, um selige, ewige Ruhe immer mehr steigert. Von Sendschreiben zu Sendschreiben bis hin zu der Gemeinde zu Laodicea, wo Hopfen und Malz in unseren Augen verloren ist, wird dennoch gesagt, du sollst auch zu dieser Ruhe kommen. Du wirst eingeladen, denn sie sagt, diese Gemeinde, wir sind doch zur Ruhe gekommen. Ja, ich lese uns mal das. So wie Israel sagen können, wir sind doch jetzt im Land Israel. Wir haben Frieden, also wenn der Frieden dann eingetreten ist, die Feinde sind zur Ruhe gekommen um uns herum. was brauchen wir denn noch? Und da werden sie gemahnt, es ist noch eine andere Ruhe vorhanden dem Volke Gottes. Die Gemeinde wird so beschrieben, Offenbarung 3. Vers 15, der Herr spricht, ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärst. Weil du aber lau bist, weder kalt noch warm, werde ich dich ausschreien aus meinem Munde. Du sprichst nämlich, ich bin reich, ich habe Gassack, ich bedarf nichts, ich bin zur Ruhe gekommen. Ich bin in die Ruhe eingegangen. Aber du weißt nicht, dass du im Blick auf die wirkliche Ruhe elend bist, jämmerlich, arm, blind und bloß. Ich rate dir, dass du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchläutert ist, dass du reich werdest und weiße Kleider, Gold mit Feuer durchläutert, ein Bild für den Heiligen Geist, dass du wirklich reich wirst, weiße Kleider der Gerechtigkeit hast, dass du dich anziehst und nicht offenbar werde die Schande deiner Blöße, dass die wahre Ruhe der Seele gar nicht vorhanden ist, dass du Augensalbe von mir kaufst, dass du wirklich echt siehst, worauf es ankommt. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich, so sei nun fleißig und tue Buße, dass du zu der besseren Ruhe eingehst. Und dann heißt es hier zu diesen Leuten, die eigentlich so hoffnungslos vor unseren Augen aussehen, dass sie zur Umkehr eingeladen werden. Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer da auftun wird, zu dem will ich eingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Denn wer da überwindet, dem will ich sogar geben, mit mir auf meinen Stuhl zu sitzen, so wie ich überwunden habe und mich gesetzt mit meinem Vater auf seinen Stuhl. Wunderbar. Da, wo also nichts mehr zu hoffen war, augenscheinlich, lädt Gott immer noch ein. Niemand soll diese Ruhe, diese übergeordnete Ruhe der Ewigkeit versäumen. Also nicht festsetzen auf der Erde, sich mit den Segnungen Gottes hier zufrieden geben, sondern Ruhe in der Seele schon hier haben, frei werden von eigenen Werken, Gottes Werke zulassen und eingehen in die ewige Ruhe. Das ist uns angeboten, verheißen und wir dürfen es erleben. Heute, so ihr seine Stimme hört, verstockt eure Herzen nicht.